Du wünschst dir Komfort und Sicherheit von einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Start jetzt mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter. Ganz einfach auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos» der Widerstand gegen ICE. Die Ereignisse rund um die amerikanische Einwanderungsbehörde überschlägen sich. Keine drei Wochen nach dem Tod von Renee Good ist schon wieder ein Amerikaner auf offener Straße von Grenzschutzbeamten erschossen worden. In Minneapolis, wo sich das alles abspielt, gehen mittlerweile Zehntausende auf die Straße demonstrieren. Sie bilden Bürgerpatrouillen, um sich zu schützen. Und die politischen Verantwortlichen verlangen einmal mehr, dass die ICE-Beamten gehen.
Donald Trump, I call on you once again. Remove this force from Minnesota. They are sowing chaos and violence. We've seen deadly violence from federal agents again and again and again.
Sind die Beamten wirklich so schlecht ausgebildet, wie Kritiker sagen? Warum spielt sich das alles in Minneapolis ab? Und was passiert jetzt? Über das reden wir heute mit Charlotte Walser, unserer Korrespondentin in Washington, in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Arecker. Hoi Charlotte.
Salut Alex.
Charlotte, über das Wochenende sind die Schlagzeilen wirklich so dominiert gewesen von Begriffen wie «schon wieder», «erneut», «again». Wir nehmen den Podcast am Sonntagabend auf. Was ist bisher bekannt über den tödlichen Einsatz?
Bekannt und auch unbestritten ist, dass Agenten von der Border Patrol der Alex Pretti erschossen haben, ein 37-jähriger Amerikaner. In diesem Fall war es also nicht ICE, der gehandelt hat, sondern Border Patrol hat abgedrückt. Beide von diesen Einheiten stehen in Minneapolis im Einsatz und beide gehören zu Homeland Security, dem Ministerium für Innere Sicherheit. Es sind also Bundesbehörden.
Und wieder, das fällt auf, ist der Vorfall durch sehr viele Kameras festgehalten worden.
Ja, genau. Es gibt, wie schon im Fall von der Renee Good, mehrere Videos aus verschiedenen Winkeln, die zeigen, was dort passiert ist. Es gibt auch ein Video, wo man drauf sieht, was vorher passiert ist, also bevor er erschossen wurde. Und dort sieht man, dass ein maskierter Agent eine Frau schubset und dass ein Mann deren zu Hilfe eilt. Der Mann ist später ein Opfer. Und man sieht auch auf dem Video, dass er ein Handy in der Hand hat. Nachher stürzen sich mehrere maskierte Bundesbeamte oder Agenten auf den Mann drauf und ringen ihn runter. Auf einem anderen Video sieht man nachher, dass sie auf ihn einschlagen und ihn auch schütten. Und nachher fallen mehrere Schüsse. Ich habe bis jetzt kein Video gesehen, wo man genau würde drauf sehen, wer das schießt. Aber es ist unbestritten, dass es eben Agenten von der Border Patrol waren. Sie schießen auf den Mann, wo er schon am Boden liegt, also mehrmals. Und ja, man muss sagen, es sieht wirklich aus wie eine Hinrichtung. Ich sage aber nicht, dass es eine Hinrichtung ist oder ein Mord oder was auch immer, weil ja, in einer Rechtsstaat muss das eigentlich ein Gericht entscheiden, finde ich. Aber es sieht danach aus.
Da sind sich ja auch viele einig, die darüber schreiben, auch in Amerika. Was sind die Reaktionen auf diesen Vorfall? Die
Bundesbehörden haben gesagt, wie schon bei der Renee Good, es sei Notwehr gewesen. Also der Mann habe eine Gefahr dargestellt und er habe grossen Schaden anrichten. Man muss aber sagen, für das gibt es bis jetzt weder Beweis noch Hinweis.
Was weiss man über das Opfer?
Man weiss, dass er eine Waffe dabei hatte. Das ist auch unbestritten. Es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass er die Waffe in der Hand hätte. Auf einem der Videos ist eben zu sehen, dass er ein Handy in der Hand hat. Was man auch noch weiss, ist, er hat einen Waffenschein gehabt. Er war also berechtigt gewesen, die Waffe zu tragen. Auf das hat sogar die NRA hingewiesen, die National Rifle Association, also die Waffenlobby. Was weiter bekannt ist, er war ein Intensivkrankenpfleger gewesen, der erschossene Mann in einer Einrichtung für Kriegsveteranen. Und sein Vater hat gegenüber Medien gesagt, er habe ihm noch gesagt, er solle vorsichtig sein in Minneapolis und er hat auf das geantwortet, ja, er wüsste, er sei vorsichtig.
Das Ganze fühlt sich ein bisschen an wie ein tragisches Déjà-vu. Es ist keine drei Wochen her, wo die Amerikanerin Renee Good, die du vorher erwähnt hast, ebenfalls auf offener Strasse erschossen worden ist. Wir haben dazu damals auch eine Folge aufgenommen, die wir euch verlinken im Episodenbeschreib. Was haben die beiden Fälle gemeinsam?
Vieles. Sie haben gemeinsam, dass es Videos gibt, sicher mal, und eben, dass keine Hinweise vorhanden sind für die Version von der Regierung, im Gegenteil. Also es gibt nichts, was die Version stützt von der Regierung, dass es sich um Notwehr gehandelt hat. Und sie haben weiter gemeinsam, dass sich die Regierung in beiden Fällen sofort festgelegt hat. Und das ist ja allein schon sehr fragwürdig. Weil in einer Rechtsstaat sagen Behörden in einem solchen Fall, dass Beamte gegen Mann schossen und dass man die Umstände untersuche. Und sie sagen nicht sofort, das Opfer sei die Schuld gewesen oder beziehungsweise es habe sich um eine Gefahr gehandelt, um eine Terroristin im Fall von der Renee Good. Und der Täter habe in Notwehr gehandelt. Und normalerweise untersucht man so etwas.
Eben auch Donald Trump, der hat jeweils sehr schnell reagiert. Das ist Kalkül, oder?
Ja, klar. Er will jeweils einfach sofort seine Interpretation verbreiten, ein bestimmtes Narrativ. Und damit will er natürlich vermeiden, dass die Bevölkerung denkt, oh, das ist ja ein unschuldiger Bürger, der da ist, um das Leben gekommen, einer wie mir. Und darum hat er sofort auch in diesem Fall jetzt wieder gesagt, von dieser massigen Gefahr ausgegangen. Es gibt sicher Leute, die das glauben. In den USA ist die Gesellschaft ja sehr gespalten zwischen Trump-Anhängern und Trump-Gegnern. Und vor kurzem hat ein amerikanischer Journalist geschrieben, in den USA sei alles zum Rohrschachttest geworden. Es hat mir eigentlich noch ein gutes Bild gedacht. Es bedeutet, dass Trump-Anhänger und Trump-Gegner einfach in verschiedenen Informationsbubbles sind und nachher glauben, was zu ihren Überzeugungen passt. Man muss aber auch sagen, dass das bei der Renee Good nur bedingt hat funktioniert. Die Umfragen haben nämlich gezeigt, dass die Skepsis in der Bevölkerung zugenommen hat, nachdem sie erschossen wurde, ist die Skepsis gegen eins. Inzwischen findet die Mehrheit der Bevölkerung, die Agenten gehen zu weit bei ihren Operationen, und auch ein Teil der Republikaner glaubt das.
Genau, auf die Kritik der Trump-Anhänger kommen wir später noch kurz zu reden. Vielleicht noch schnell, der Trump hat ja auch kritisiert, dass die Beamten, die in dem zweiten Fall jetzt involviert sind, nicht von der lokalen Polizei geschützt wurden, seien. Also schaffen die beiden Einheiten überhaupt zusammen, Bundespolizei und lokale Polizei?
Im Moment nein, im Moment arbeiten sie eher gegeneinander, weil die Polizei, die Lokale, ist ja der lokalen Behörde unterstellt und die kritisieren eins ja heftig. Die fordern, dass eins abgezogen wird und Border Patrol, dass die Stadt verlassen. Und der Trump hat ja schon in anderen Städten kritisiert, die Eisbeamten werden nur ungenügend geschützt vor Protestierenden, zum Beispiel im Fall von Chicago. Dort hat er nachher darum Nationalgarde geschickt gegen Willen der örtlichen Behörden.
Droht das auch in Minneapolis?
Ja, das ist möglich. Allerdings hat ja dort der Gouverneur selber schon die Nationalgarde in Alarmbereitschaft versetzt. Also ja, wahrscheinlich kämen sie dann mehr auf Befehl vom Gouverneur zum Einsatz, diesmal als vom Trump.
Die Kritik an der Einwanderungsbehörde ICE, die ist gross, der Widerstand auch. Kannst du erzählen, was hat sich in den letzten Tagen in Minneapolis abgespielt?
Vielleicht geht am Wochenende, am Samstag, sind Tausende oder sogar Zehntausende auf die Strasse gegangen, für gegen eins zu protestieren, obwohl es wirklich extrem kalt war. Also es war minus 30 Grad kalt. Und schon in den Tagen und Wochen vorher hat es viel Protest gegeben. Und Protest auch mit verschiedenen Methoden. Eine Methode ist zum Beispiel, dass alles gefilmt wird, was eins macht. Zum einen soll das dazu dienen, dass Fehlverhalten von diesen Agenten dokumentiert wird, aber es soll natürlich auch präventiv wirken. Wenn die wissen, dass gefilmt wird, hofft man, dass sie sich vielleicht anders verhalten. Eine andere Methode sind Trillerpfeifen, die die Leute brauchen, wenn eins in einer Nachbarschaft auftaucht. Wo die anderen Leute warnen davon, darauf aufmerksam machen, dass Eis in der Nachbarschaft ist.
Blow the whistle on ice. A whistle alerts neighbors that ice is present. Wear a whistle and use these codes to help keep your community safe. 3 short blasts, ice is nearby. 1 long blast, ice is detaining someone.
Auch Autoalarm wird in dem Sinn gebraucht. für alle zu warnen. Und ja, die Frage stellt sich auch, ist das erlaubt, darf man das? Und dazu hat es vor kurzem einen Gerichtsentscheid gegeben. Da hat die Richterin den Protestierenden Recht gegeben. Also sie hat festgehalten, dass die Protestierenden dürfen Eis filmen und dort zum Beispiel Autos von Eis dürfen folgen, dass eine Leisung noch kein Grund gegen Demonstrierende vorzugehen. Mit Pfefferspray, Tränengas und so weiter. Sie dürfen aber nicht Operationen behindern. Und natürlich ist die Grenze manchmal fließend zwischen beobachten und behindern. Eis und Border Patrol, die sagen natürlich, die Protestierenden behindern ihre Arbeit.
Ich sehe zum Teil auch so Reportagen oder Videos gerade von so Nachbarschaften, die sich zusammenschliessen und eben versuchen auch zu alarmieren, wenn die Beamten wieder auftauchen. Kann man so ein bisschen sagen, der Widerstand wächst?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Auch in der breiten Öffentlichkeit nimmt Kritik eben zu, wie ich vorher erwähnt habe, wie man aus Umfragen kann ablesen kann. Aber lokal ist der Widerstand sowieso immer gross, wenn die Eis auftaucht. Also das war letztes Jahr schon in Los Angeles der Fall gewesen, in Portland und in Chicago zum Beispiel. Aber jetzt, wo innerhalb von kurzer Zeit eben zwei Menschen sind erschossen wurden, ist die Wut natürlich noch grösser.
Der Widerstand, der braucht aber auch Mut, muss man sagen.
Auf jeden Fall, ja. Also die Fälle von der Renee Good und von Alex Pretty zeigen ja, dass man erschossen werden kann, auch wenn man friedlich protestiert.
Jetzt konzentriert sich die ganze momentane Debatte um die brutalen Methoden von ICE und Border Patrol ja sehr stark auf Minneapolis. Warum passiert das gerade alles dort?
Also ICE ist schon nicht nur in Minneapolis, die sind auch an anderen Orten, die sind auch hier in Washington D.C. Aber die Regierung schickt jeweils in bestimmte Städte viele ICE-Beamte für grossflächige Razzien. Das war eben letztes Jahr zum Beispiel in Los Angeles und Chicago der Fall gewesen, und jetzt ist es Minneapolis. Und die Auswahl ist sicher nicht zufällig. Also die Regierung konzentriert sich auf demokratisch regierte Städte und Staaten. Sie sagt auch, dort leben besonders viele Einwanderer ohne gültige Aufenthaltspapier. In Minnesota kommt noch dazu, dass der Gouverneur eben der Tim Walz ist. Der ist ja als Vizepräsidentschaftskandidat mit der Kamala Harris gegen Trump antreten in den Wahlen.
In den letzten Tagen sind auch Bilder von einem Fünfjährigen um die Welt gegangen, mit einer blauen, ich glaube, Häschenkappe war es, die ebenfalls in Minneapolis von ICE-Beamten abgefangen worden ist. Was ist dort passiert und warum hat der Fall so viel Aufsehen erregt?
Ja, das ist auch so ein bitterer Fall. Die lokalen Behörden sagen, ICE habe den Bub als Lockvogel benutzt, damit sein Vater die Tür auftut. Der Vater ist aus dem Auto ins Haus geflüchtet von den ICE-Beamten und der Bub war noch im Auto gewesen. Und die Beamten sind dann mit dem Bub vor die Haustür gegangen. Jetzt sind der Vater und das Kind in einem Ausschaffungsgefängnis in Texas. Die Familie stammt aus Ecuador und laut dem Anwalt sind der Vater und der Bub legal in die USA eingereist und haben ein Asylgesuch gestellt. Der Vater hat auch keine Vorstrafe, sagt der Anwalt, und er hat noch keinen negativen Asylbescheid bekommen.
Also hat die Trump-Administration und die Einwanderungsbehörde jetzt auch auf Kinder abgesehen? Oder wie muss man das interpretieren?
Ja, es ist natürlich nicht das erste Mal, dass auch Kinder von Ausschaffungen betroffen sind. Und das ist auch nicht nur in den USA so. Aber der Fall ist so ein bisschen zum Symbol geworden, dass sie selbst gegen Kinder sehr gnadenlos vorgehen. Also dass man das Kind als Lockvogel braucht, für seinen Vater zu verhaften, geht natürlich überhaupt nicht.
Debattiert wird auch stark darüber, ob die ICE-Beamten zu schlecht ausgebildet sind und überhaupt nicht vorbereitet auf so Situationen. Was weiss man mittlerweile über die Ausbildung?
Die Behörde ist ja massiv aufgestockt worden im letzten Jahr, also im ersten Amtsjahr von Trump. Und das bedeutet auch, dass die Ausbildung verkürzt worden ist. Die dauert nur 47 Tage. Das ist natürlich wenig, also wenn man sich vorstellt, ja, wie lange Leute ausgebildet werden, für Polizisten zu werden. Ich weiss zwar jetzt nicht genau, wie lange es dauert, aber sicher nicht nur 47 Tage. Und dann gibt es auch den Verdacht, dass zweifelhafte Personen sich bewerben für diesen Job oder eben eins beitreten, zum Beispiel Personen, die am Sturm auf das Capitol beteiligt waren und nachher von Trump begnadigt wurden.
Auch aus dem Trump-Lager gehört man zunehmend Kritik, du hast es vorhin schon angedeutet. Vor einigen Tagen hat zum Beispiel der rechte Podcaster Joe Rogan, grosser Trump-Anhänger, das brutale Vorgehen von der ICE kritisiert. Er hat die Behörden sogar mit der Gestapo aus dem Naziregime verglichen. Dass jetzt die Kritik zunimmt, hast du das Gefühl, das zeigt Wirkung beim Trump?
Aufgefallen ist mir, dass der Trump zuletzt bei der Renee Good hat Mitleid gezeigt mit ihren Eltern. Also dort hat er so ein bisschen sein Narrativ angepasst. Aber am Anfang war es einfach, es war Notwehr und gerechtfertigt, und sie ist eine Terroristin. Und plötzlich, letzte Woche an einer Medienkonferenz, hat er gesagt, ja, die Eltern tun ihm leid und offenbar sind die Eltern auch Trump-Anhänger. Er wüsste nicht, ob sie es noch sind, aber sie sind es immer gewesen.
I felt horribly when I was told that the young woman who was had the tragedy, it's a tragedy, it's a horrible thing. Everybody would say, ICE would say the same thing. But when I learned her parents and her father in particular is like, was he, I hope he still is, but I don't know. Was a tremendous Trump fan. He was all for Trump, loved Trump. I hope he still feels that way. I don't know, it's a hard situation.
Dort hatte ich den Eindruck, er hat reagiert auf die Kritik, die eben auch von rechts kommt. Und er hat gesehen, dass er irgendwie mit dieser Geschichte, sie war halt eine Terroristin, dass er mit dem nicht ganz durchkommt. Aber jetzt beim neuen Fall, muss man sagen, hat er trotzdem wieder sofort gesagt, das Opfer habe eine Gefahr dargestellt.
Nach dem jetzt zweiten tödlichen Einsatz von Grenzschutzbeamten drohen wichtige Vertreter der Demokraten die Finanzierung vom Ministerium für Innere Sicherheit, in den USA heisst das Heimatschutzministerium, zu blockieren. Was hat die das für Folgen?
Ja, im Moment ist eine Budgetdebatte in Gang und das Repräsentantenhaus, die eine Kammer, hat vor kurzem schon entschieden, die haben Gelder für das Heimatschutzministerium oder eben das Ministerium für Innere Sicherheit bewilligt. Und auch 7 Demokraten haben dort dafür gestimmt. Also die Mehrheit der Demokraten dagegen, aber 7 dafür und darum hat es gelangt. Jetzt ist der Senat am Zug, die andere Kammer, und der Chuck Schumer, der Minderheitsführer im Senat, hat am Samstagabend gesagt, er werde Nein stimmen, also er werde gegen die Finanzierung von diesen Behörden stimmen. Und falls es ein Nein gibt im Kongress, könnte es nachher wieder einen Shutdown geben. Also wie letztes Jahr schon könnte die Regierung zum Stillstand kommen, oder die Verwaltung besser gesagt. Und nachher kommt es darauf an, was weiter passiert, also ob sie sich dann einigen auf weniger Geld. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass es am Schluss gar keine Finanzierung mehr gibt von diesen Behörden. Aber wenn sie zum Beispiel weniger Geld würden bekommen, das Budget, also der Trump will ja das Budget extrem aufstocken, dann könnte man auch nicht Tausende ausbilden und in Städte schicken. Also es ist offen, wie das rauskommt.
Die Stimmung ist also politisch und auch gesellschaftlich ziemlich fest aufgeladen. Welche möglichen Szenarien siehst du so für die nächsten Wochen und Monate?
Ich habe manchmal schon den Eindruck, dass es nur noch einen Funken braucht für eine grosse Eskalation. Also wenn zum Beispiel ein Protestierender auf die Idee käme, auf ICE Beamte zu schiessen und die Regierung dann mit wirklich voller Gewalt würde antworten, dann könnte es komplett eskalieren. Es gibt auch Leute, die sagen, das sei genau das, was Trump will. Er suche einen Vorwand für den sogenannten Insurrection Act anzuwenden. Das ist ein Gesetz, das gegen Rebellionen gelenkt ist, also gegen Aufstände, eben, wo einem Präsident ermöglicht, Soldaten zu schicken. Also nicht nur eine Nationalgarde, was er ja auch schon gemacht hat, sondern aktive Truppen. Trump-Gegner befürchten, dass er eigentlich einen Vorwand sucht, damit im Herbst keine Wahlen müssen durchgeführt werden. Ein Ausnahmezustand. Aber da muss man schon auch sagen, so einfach ist das nicht, weil Wahlen ja von den Bundesstaaten durchgeführt werden. Im Moment sehe ich eigentlich eher die Gefahr von einer lokalen Eskalation in Minneapolis als von einer flächendeckenden in den USA. Also man darf auch nicht vergessen, es ist ein riesiges Land und die Bilder, die man im Moment sieht, die sind aus dieser Stadt, bei mir vor der Haustür gesetzt, jetzt gerade nicht so aus. Aber ja, also das Worst-Case-Szenario ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass es plötzlich überall eskaliert.
Danke, Charlotte.
Merci dir, Alex.
Das war die neueste Folge von «Apropos» zu den Entwicklungen rund um ICE. Im Episodenbeschrieb findet ihr auch noch ein paar Artikel, die die ganzen Vorfälle nochmal auflistet und auch einordnet. Diese Folge produziert hat Valerio Mazzeo und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.